ARD.
Einer von fünf Erwachsenen in den USA glaubt, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner möglicherweise auf Gewalt zurückgreifen müssten, um ihr Land wieder auf Kurs zu bringen. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir heute, denn Gewalt als politische Lösung, das ist tatsächlich ein Thema, das uns als Korrespondentinnen und Korrespondenten immer wieder begegnet.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Our country is going bad and if it's not changed, we're not going to have a country anymore.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit geht's rein in die neue Folge, zusammen mit mir, Isabel Karas, und zusammen mit Gudrun Engel und Katrin Brandt. Das ist ja kein ganz so einfaches Thema, was wir uns dafür heute ausgewählt haben, aber es ist ein wichtiges und leider auch ein sehr aktuelles. Die Zahlen, die ich da eben genannt habe, die stammen tatsächlich aus dieser Woche. Da wurde in einer Umfrage von PBS, NPR und dem Marist College gesagt, 20%, also eine von fünf Personen, meinen, wir müssten vielleicht zu Gewalt greifen, um das Land wieder auf Kurs zu bringen, also to get the country back on track, heißt es da. Sind das Zahlen, die euch überraschen?
Erschrecken. Überraschen. Ja, sie sind noch ein bisschen höher. Ich habe immer eine Studie zitiert, die aus dem vergangenen Sommer kam. Da war es nicht jeder Fünfte, da waren es irgendwie 8% der Bevölkerung, die gesagt haben, man dürfe Gewalt einsetzen, um den politischen Willen durchzusetzen. Auch das war nach Zahlen schon irre viel. Also es waren damals schon irgendwie 26 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, wo ich gedacht habe, oh Gott, ja, wenn man sich überlegt, wie viele Waffen es in diesem Land gibt, dann macht mir das natürlich Angst. Ja, also ich würde sagen, es ist erschreckend.
Was immer hilft bei diesen Durchschnittszahlen in den USA, wir haben ja dieses Land mit diesen 330 Millionen Einwohnern, von denen wir immer sagen, es ist schwierig zu sagen, die USA. Aber an dieser Stelle muss man, glaube ich, immer noch mal auseinanderfriemeln. Wie denken die Anhänger der Republikaner? Wie denken die Anhänger der Demokraten? Und was machen die Leute, die sich ins Lager der Unabhängigen oder der Wechselwähler, wie auch immer man das nennen will, verorten? Und da sind es tatsächlich 28% der Leute, die sich den Republikanern zugehörig fühlen, die sagen, es könnte sein, dass es an der Zeit ist, zur Gewalt zu greifen. Und für mich ist das so ein Indikator, wie weit dieses Land gerade sich schon entwickelt hat oder möglicherweise noch sich entwickeln wird in Richtung auf einen Staat, in dem autoritäre Anführer nicht nur geduldet, sondern aktiv herbeigewünscht werden. Mhm. So, ne? Also zu dieser Umfrage gehört auch die Aussage, dass über 40% der Amerikaner sagen, ihre Nation sei inzwischen so sehr vom Weg abgekommen, dass man einen Anführer braucht, der bereit wäre, die Regeln zu brechen. Mhm. So, ne? Stellt euch das in
haben
Deutschland
wir doch schon
vor.
Gehabt.
Ja, haben wir schon, ganz genau. Ja. Haben wir schon, wie auch immer. Der Punkt ist irgendwie gerade, welcher Anführer ist es und in welches Lager gehört das. Die Republikaner sind nicht der Meinung, dass Biden die Regeln brechen sollte und umgekehrt. Ist auch klar.
Aber das ist ja eine Frage der Perspektive, genau wie du gerade sagst, weil die Republikaner sehen das so, zu großen Teilen. Aber sie haben ja nicht das Gefühl, dass sie damit die Demokratie schädigen. Sie sagen ja, nein, wir sorgen für unsere Freiheit. Das heißt, sie haben eine komplett andere Perspektive auf die Sache. Es geht nicht darum, dass sie sagen, wir machen Revolution und dann machen wir Autokratie. Mhm. Das ist nicht deren Idee, sondern sie definieren aus ihrer Perspektive, aus ihrer Sicht, den Freiheitsbegriff anders und glauben sich deshalb ja komplett im Recht. Deswegen sagen sie das ja auch. Also uns läuft ja bei diesen Zahlen ein Schauer den Rücken runter und wir denken, das sagen die laut? Wie können die das denn laut sagen? Ja, aber das liegt einfach daran, dass sie eine komplett andere Perspektive auf die Sache haben.
Und zu dieser Perspektive werden wir in den nächsten Minuten auch noch ein Beispiel kennenlernen, ein konkretes, weil Gudrun, du hast ja zuletzt eine Doku veröffentlicht. WTF USA, Trump gegen Biden, dafür bist du unter anderem in Tennessee gewesen, also in einem der Südstaaten der USA. Und du hast da eine Frau getroffen, die quasi zu diesen 20% gehört, die jetzt da aktuell sagen, ja, Einsatz von Gewalt, um meinen politischen Willen durchzusetzen, ist für sie im Rahmen des Machbaren. Das ist Sharon Anderson, 67 Jahre alt. Und wir hören mal rein, was sie dir unter anderem erzählt hat.
War is the only thing that changes history. So if it takes a civil war to get the country righted again, I would rather live through or after or be killed in a civil war than live in what this country is right now.
Ja, also Krieg ist die einzige Sache, die die Geschichte verändert, hat sie dir gesagt. Und deshalb würde sie lieber in einem Bürgerkrieg sterben, als unter den Zuständen zu leben, in denen sich die USA momentan befinden. Ich sehe jetzt Katrins Gesichtsausdruck, die hat die Augen weit aufgerissen und wir konnten auch Gudruns Reaktion sehen in der Doku. Du warst schon noch ein bisschen fassungslos, oder?
Ja, Also weil das ist einfach eine Idee, so ich sterbe lieber in einem Bürgerkrieg, als das hier, was ich gerade habe, was ich mir ja angeguckt habe. Ich war bei ihr zu Hause, ich habe mit ihr Marmelade gekocht, ich habe mir ihre Maultierzucht angeguckt, ich war mit ihr bei Trump-Rallies und so. Das ist eine ganz liebenswerte Rentnerin auf den ersten Blick. Und dann sagt die sowas. Und das hat mich schon ziemlich, also ich saß Gott sei Dank an diesem Lagerfeuer, an dem wir geredet haben, sonst hätte mich das ganz schön aus den Latschen gehauen, ja. Weil man rechnet nicht damit, man verbringt Zeit miteinander und dann redet man und auf einmal nehmen die so eine Abbiegung. Und dann hat sie auch erzählt, ja, sie war auch am 6. Januar, war sie auch in Washington. Und da war sie auch unterwegs zum Kapitol. Und wenn Donald Trump ihr gesagt hätte, nehmt das Kapitol ein, und das habe er nicht gesagt, aber wenn er es gesagt hätte, dann wäre sie mit Steinen in der Tasche vom Kapitol nach Hause gegangen. Und da dachte ich mir so, Moment, was geht da ab?
Had Donald Trump said, take that Capitol, which he didn't. Had he said, take the Capitol, this 67-year-old woman would have walked away with some bricks from the Capitol.
Also das Erstaunliche ist, dass man Zeit mit diesen Menschen verbringt. Die sind wahnsinnig liebenswert und wahnsinnig offen. Man kann mit denen über ganz viele Themen ganz normal reden. Und dann gibt es da irgendwie so diesen Hebel, der irgendwie so umklickt im Kopf. Und dann kommen solche Aussagen und es passt irgendwie nicht so richtig gut zusammen.
Aber was hat sie dir denn gesagt? Mhm. Was haben die denn dann im Kopf? Was ist denn die konkrete Bedrohungssituation?
Sie nennen alle die Grenze.
Okay.
Die Grenze, die Tatsache, dass im Januar 300.000 Menschen unregistriert, illegal nur in Eagle Pass, Texas, über die Grenze gelaufen sind. 300.000, ich meine, das ist mehr als teilweise in den Flächenlandkreisen von Deutschland irgendwo, ja. Das finden die eine große Bedrohung. Sie sagen alle, dass natürlich der Benzinpreis niedriger war. Der Benzinpreis ist natürlich immer so der Gradmesser für alle. Der Benzinpreis war halt einfach unter Trump im Schnitt immer bei 2,92. Gerade unter Biden ist er im Schnitt bei 3,86. Also sie haben alle das Gefühl, sie haben mehr bekommen fürs Geld, wenn sie einkaufen waren. Sie haben alle das Gefühl, sie sind die Arbeiterklasse. Sie versuchen ihr Geld ehrlich zu verdienen. Sie versuchen ihre Kinder gut zu ernähren. Die versuchen denen eine Bildung zu vermitteln und Werte und so weiter. Und sie haben das Gefühl, dass das Land so abrutscht, weil ihre Werte auch nichts mehr zählen. Natürlich sind die gegen Abtreibung. Natürlich sind die gegen Migration. Bei diesen ganzen Kulturkampfthemen, Mann, Frau, Ehe, Frauen sollen nicht in Männerteams Sport machen oder andersrum. Also ihr wisst schon diese Diskussion. Da sind die alle sehr, sehr klar, wo sie da stehen und was ihr Weltbild hergibt. Und deswegen haben sie das Gefühl, dieses Land ist vollkommen aus der Achse, weil das, was für sie normal war über so lange Zeit, jetzt offensichtlich von der Mehrheit, so nehmen sie das wahr, nicht mehr für normal gehalten wird. Und deswegen haben sie das Gefühl, wir müssen dieses Land wieder in die richtige Richtung kriegen.
Das sei es am Ende auch
mit Gewalt.
Mit Gewalt, genau. Mhm. Und ich meine, das haben wir am 6. Januar 2021 unter anderem gesehen. Da ist diese Entwicklung sicherlich nicht losgegangen an dem Tag. Aber das ist natürlich ein Ereignis, was uns irgendwie allen noch im Kopf ist, die Bilder davon. Und Katrin, du warst ja an dem Tag auch schon in Washington. Was sind so deine Erinnerungen an diesen 6. Januar?
Also ich war am Vormittag unterwegs. Also ich bin mit dem Mikrofon durch die Menschenmassen gezogen. Die standen alle schon am Monument. Also das ist ja diese große Säule direkt gegenüber vom Südrasen des Kapitols, wo dann irgendwo Trump sprechen würde. Und die Redner liefen sich schon gerade warm und das füllte sich alles. Und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, das wird ja immer voller und immer voller und immer voller. Das war ganz klar, dass das jetzt nicht irgendwie so eine kleinere Kiste werden würde, sondern dieser Platz rund um das Monument war schon schwarz vor Menschen. Und da waren eben viele dabei, die ich von meiner protestantischen deutschen Warte als religiöse Eiferer bezeichnen würde, also die mir dann erzählt haben, dass Trump von Gott geschickt ist und dass das Gottes auserwähltes Land ist und dass Gott ihnen den Auftrag gegeben hat, dieses Land zu bearbeiten, diese Erde sich untertan und so weiter und so fort. Diese Art von Leuten, die ich da getroffen habe. Und dann erinnere ich mich noch an diese eine Szene, die mir in dem Moment gar nicht klar geworden ist. Ich habe mein Fahrrad abgeschlossen und dann standen da so drei Rauschebärte, auch in so Camouflage-Klamotten. Und der eine zeigte dem anderen einen Taser, so einen Elektroschocker. Und ich habe erst hinterher gemerkt, wieso gehen die auf eine Demo mit einem Elektroschocker? Das heißt, die hatten schon irgendwas vor. Die hatten schon irgendein Feindbild im Kopf. Was mir aber jetzt auch noch beim Nachdenken, wenn ich das so gerade einschieben darf, eingefallen ist, Die Amerikaner haben ein anderes Verhältnis zu ihren öffentlichen Gebäuden, als wir das haben. Also dieses, das ist unser Haus, wir gehen da jetzt rein, das steht uns zu, wir haben die Leute gewählt, wir müssen da jetzt hingehen und mit denen sprechen. Mhm. Das ist total verbreitet. Immer wenn ich durchs Land fahre, versuche ich die Hauptstädte von den Bundesstaaten zu besuchen und auch in diese Landesregierungen reinzugehen. Und ob das Wisconsin ist, ob das South Dakota, North Dakota ist, ob das Montgomery, Alabama ist, du kannst ohne Sicherheitskontrolle da reinmarschieren und kannst dir das angucken. Du kannst in die Sitzungssäle gehen. Die Gouverneurin von South Dakota hat sogar ein Schild bei sich an der Tür hängen. Ich bin von euch gewählt, kommt rein, so ungefähr. So das, was wir in Deutschland kennen. Sicherheitskontrolle, Anmeldung, hohes Haus und so. Das ist alles hier total niedrigschwellig. Die wollen da rein. Das sind ihre Leute, die haben die gewählt und sie haben ein Recht dazu. Ne? Also,
aber man sollte schon die Tür nehmen und nicht durchs Fenster einsteigen.
Und man sollte auch nicht mit Feuerlöschern auf Polizisten einprügeln. Ich wollte euch nur diesen Background geben, dass dieser Umgang mit diesen Gebäuden und diesen Häusern und diesen Parlamenten ein anderer ist.
Das war ja auch genau das Thema, ne? Also haben ja auch alle gesagt, wir gehen zum Kapitol, wir holen uns das Kapitol zurück. Da sitzen diese People, die jetzt irgendwie Joe Biden zum Präsidenten machen wollen, aber nein, die Wahl ist gestohlen und wir holen uns unser Kapitol zurück.
Ja.
Und das war ja der Auslöser. Und damit, mit diesem Gedanken, sind die ja losmarschiert.
Ich glaube, es sind über 1300 Menschen, die im Zusammenhang mit den Ausschreitungen, die ja dann folgten, angeklagt wurden. Auch gerade in dieser Woche gab es nochmal Nachricht von einem Mann, der zu, ich glaube, bis in über 7 Jahren Haft verurteilt worden ist. Also das Ganze ist inzwischen ja über 3 Jahre her. Es beschäftigt uns aber auch immer noch. Der Verurteilte soll eben da eine führende Rolle inne gehabt haben. Und auch Donald Trump, der erinnert ja immer wieder an diesen 6. Januar 2021, unter anderem neulich bei einer Kundgebung, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio. Das war vor ungefähr 2 Wochen, da konnte man das hier hören.
Ladies and gentlemen, please rise for the horribly and unfairly treated January 6th hostages.
Ja, also da kommt dann so eine Durchsage und da wird erzählt, bitte alle aufstehen, quasi zu Ehren, Achtung, der Geiseln des 6. Januars. Und dazu steht dann da ein Donald Trump mit so einer roten Make America Great Again Cap und salutiert. Da gibt's eine ganze Menge, über die wir natürlich in dem Zusammenhang sprechen müssen. Erst einmal aber natürlich über diesen Begriff Geiseln, der kommt ja auch von Trump.
You see the spirit from the hostages, and that's what they are, as hostages. They've been treated terribly, and we're going to be working on that. The first day we get into office, we're going to save our country, and we're going to work with the people to treat those unbelievable patriots, and they were unbelievable patriots and are.
Ja, diese Menschen seien unglaubliche Patrioten und Patriotinnen, sagt er da, und sie würden im Gefängnis schlecht behandelt werden. Und darum würde er sich dann kümmern an seinem ersten Tag, an dem er wieder Präsident ist. Wie bewertet ihr diese Aussage und generell diese Formulierung Geiseln?
Also ich kenne den Begriff Geiseln ja nur im Zusammenhang, da werden Leute festgesetzt und dann soll irgendwas erpresst werden oder soll irgendwas erreicht werden im Zusammenhang Geiseln, Geiselnaustausch und sonst irgendwas. Deswegen ist mir nicht klar, in welchem Zusammenhang er das benutzt und was er sich dabei denkt. Aber diese Erzählung, dass da Menschen völlig unschuldig einsitzen, wie die Raum gegriffen hat und Fuß gefasst hat, das finde ich spektakulär. Da gibt's so viel Bildmaterial und trotzdem gibt's Leute, die sagen, das war ganz anders, das war inszeniert vom FBI und von der Antifa oder wem auch immer. What?
Ja, und das haben sie mir auch erzählt. Also das war irre. Egal auf welcher Trump-Veranstaltung ich war, und es waren mehr, als ich gebraucht hätte. Menschen, du kommst ins Gespräch, auf den ersten Blick total nett, aber die sind alle der Überzeugung, die Wahl ist gestohlen und der 6. Januar hat so nicht stattgefunden. Und es sind tatsächlich, da hört man die absurdesten Themen. Und wenn man sagt, so, man hat uns ja eingeladen, dahin zu gehen, sage ich, naja, aber wenn man sie doch einlädt, dann brauchen sie doch nicht durchs Fenster einsteigen und so. Ja, aber da waren auch Schauspieler dabei, damit es so aussieht. Also da sind die absurdesten Sachen dabei. Und ich glaube tatsächlich, dass sich diese Bilder vom 6. Januar eigentlich mittlerweile so weltweit ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben, wie beispielsweise auch der 11. September, die Flugzeuge und die Türme. Ich glaube, jeder hat dieses Bild von diesem Irren mit den Hörnern auf dem Kopf vor Augen. Also es macht mir immer noch Gänsehaut und nicht die gute, weil ich wirklich, wirklich, und ich bin keine Bürgerin dieses Landes und ich wähle hier nicht, aber ich habe trotzdem so eine Beklemmung und das Gefühl, dass da wirklich die heiligen Hallen der Demokratie entweiht worden sind. Es macht mich so ratlos, wie man das was bildlich so belegt ist, einfach nicht glauben kann. Aber es gibt so unfassbar viele. Und da habe ich dann durchaus immer das Gefühl gehabt, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber diskutieren, weil du glaubst es nicht, ist egal, was ich sage, du glaubst es nicht. Ich glaube es schon, wir kommen hier nicht weiter. Dankeschön, so.
Die Frage ist ja, wie konnten wir dahin kommen? Und was ich eben noch in Erinnerung habe, als das Kapitol gestürmt wurde, brachten sich ja die Abgeordneten, die Senatoren, das war ja eine gemeinsame Sitzung, in Sicherheit. Pence wurde abgeführt, ne, die Rufe hängt ihn und sowas. Es gibt diese Bilder von dem einen Wachmann, was glaube ich, der auch noch so einen Mob umgeleitet hat, um zu verhindern, dass Leute angegriffen worden sind und sowas. Und der Letzte, der gesprochen hat, wenn ich richtig mich erinnere, war der Senator James Lankford aus Oklahoma, der wirklich so ein kreideweißes, leichenblasses, also der ist sowieso schon immer relativ blass, aber der hatte wirklich so ein eingefrorene Gesichtszüge. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist ein ganz, ganz konservativer. Und jetzt werden sie es verstanden haben und jetzt werden sie daraus lernen und jetzt wird es eine Wende und eine Umkehr geben. Nein, was ist passiert? Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber eine nennenswerte Zahl von Abgeordneten hat trotzdem dafür gestimmt und gesagt, diese Wahl ist nicht rechtmäßig zustande gekommen. Wir müssen das zurücksenden an die Bundesstaaten. Es hatten 50 Bundesstaaten, hatten es zertifiziert und trotzdem stellen die sich dahin, trotz der Erlebnisse des 6. Januar, trotz der wehenden Fahnen und der gestürmten Büros, stellen die sich hin und erzählen dieses Märchen weiter. Da war ich nochmal extra erschüttert hinterher.
Absolut. Und du hast Mike Pence angesprochen. Auch das ist ja irgendwie eine relativ krasse Entwicklung, der sich damals als Vizepräsident von Trump dann ja gegen ihn gestellt hat und der sich auch jetzt regelmäßig äußert, unter anderem auch zu diesem Begriff der Geiseln, hat er bei CBS gesprochen.
Well, I think it's very unfortunate at a time that there are American hostages being held in Gaza, that the president or any other leaders would refer to people that are moving through our justice system as hostages.
Also er hat gesagt, er findet Trumps Wortwahl für Leute, die da einfach Prozesse des amerikanischen Rechtssystems durchlaufen, sehr unglücklich, gerade zu einem Zeitpunkt, an dem es ja wirklich amerikanische Geiseln gibt, nämlich in Gaza. Unglücklich, finde ich, ist in dem Zusammenhang ja auch wirklich noch sehr milder ausgedrückt. Das ist ja Trump nicht einfach nur rausgerutscht, Hostages, dieses Wort. Das macht er schon ganz bewusst, oder?
Ich glaube durchaus, dass Donald Trump sehr bewusst überlegt, was er sagt und wie er es sagt. Er ist da immer hart an einer Linie entlang, sodass er im Zweifel dann auch immer noch zurückrudern kann. Manchmal tut er das, manchmal tut er das nicht. Er lässt immer viel Interpretationsspielraum, aber er sagt halt einfach manchmal, also er macht es halt so, muss man ja mal anerkennend sagen, er macht es sehr klug. Er wirft da einfach mal sowas in den Raum und dann guckt er mal, was passiert. Und im Zweifel, wenn es zu krass wird, sage ich, oh, war so nicht gemeint. Ja. Und
justiert ein bisschen nach. Ich find das ja total irre, wenn wir hier als Reporterin Trump übersetzen müssen, wie schwierig das manchmal ist.
Ja, weil ich muss immer Schimpfwörter googeln.
Ja, Schimpfwörter ist das eine, aber trotzdem, manche Formulierung, die lässt ja so im Ungefähren hängen und da ist das Englische ja auch manchmal mehrdeutig und so. Du weißt gar nicht, wie übersetze ich das denn jetzt? Du kannst in die eine Richtung drehen, in die andere Richtung drehen und manchmal ist es auch einfach nur so dieses berühmte Dog-Whistle, also einfach nur so ein Signalwort, wo dann man noch einen ganzen Rattenschwanz-Erklärungen hinten dranhängen müsste, weil man es als Deutscher gar nicht versteht.
Und manchmal gibt es auch Beispiele, wo man das Gefühl hat, wie passt das denn jetzt zusammen? Da habe ich nämlich auch noch eins vorbereitet. Trump hat neulich darüber geredet, wie er den Verkauf von chinesischen Autos auf dem amerikanischen Markt erschweren will. Das klang dann anfangs so.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line. And you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Also erst geht's um Autos und dann sagt er plötzlich im gleichen Zusammenhang, da ist nichts rausgeschnitten oder so. Wenn ich übrigens nicht gewählt werde, dann wird es ein Blutbad geben, so muss man es ja tatsächlich übersetzen. Und natürlich wurde danach gleich wieder zurückgerudert vom Team Trump, weil natürlich war die Aufregung groß. Blutbad, was meint er denn damit? Damit will er die Autoindustrie gemeint haben.
Aber er fand es ziemlich geil, ehrlich gesagt, dass er da so viel Resonanz drauf hatte. Ja. Deswegen hat er dann gesagt, ja, da habe ich die Autoindustrie gemeint. Aber übrigens, also, weil letzte Woche in Michigan hat er genau das Gleiche nochmal gesagt. Da ging es nicht um die Autos, aber auch da hat er wieder gesagt, Blutbad, Blutbad. Und dann zucken immer alle. Ich glaube, es ist ein System und es ist eine Masche, so wie er auch sagt, NATO brauche ich nicht. Ich würde ja dem Putin sagen, greif doch mal alles an, was nicht bezahlt. Mhm. Ist doch egal. Also er provoziert halt in einer Tour. Und wir haben es ja auch in dem O-Ton gehört, die Menge rast und klatscht und flippt aus vor Glück, die immer bei diesen Veranstaltungen ist. Und man fragt sich, werden die jetzt alle einfach so total mitgerissen von der Dynamik? Oder sind die einfach schon so gehirngewaschen, dass sie es nicht mehr hinterfragen? Aber es ist von ihm, also die Show und die Inszenierung und so von ihm, ist aus seiner Perspektive schon sehr gut gemacht. Ja.
Und dann stellt sich für uns natürlich als Korrespondentinnen wieder die Frage, was macht man denn jetzt damit? Ja. Also berichten wir nicht? Werden wir von Trump wieder als Fake News dargestellt, wenn wir es so berichten, wie wir es auffassen? Und dann rudert er aber zurück und sagt, nee, so habe ich es aber gar nicht gemeint. Das ist schon ein Dilemma, oder?
Total. Also wir diskutieren ja relativ häufig so, über welches Stöckchen springen wir und über welches jetzt nicht. Wenn man nicht berichtet, wird einem sehr schnell Zensur vorgeworfen. Obwohl weglassen keine Zensur ist, aber dann wird einem sehr schnell gesagt, ja, ihr berichtet ja gar nicht. Auf der anderen Seite erlebe ich durch alle Rückfragen in allen Gesprächen und Schalten, dass in Deutschland schon der Eindruck ist, ja, es wird auf jeden Fall wieder Trump. Ja. Weil wir überproportional viel über Donald Trump sprechen, weil er natürlich diese Bühne sehr gut zu nutzen weiß, weil er natürlich immer wieder vor Gericht steht, weil er immer wieder diese krassen Äußerungen nutzt, Blutbad oder was auch immer. Das macht er ja auf Wahlveranstaltungen, über die würde ja keine Socke im Leben nicht berichten. Aber er macht das, er droppt sowas und alle springen über dieses Stöckchen. Auf der anderen Seite Joe Biden, der Mann ist Präsident, der macht seinen Job, der fährt genauso durchs Land, der verabschiedet genauso Gesetze der Macht und tut, darüber berichten wir gar nicht mehr, weil wir so darauf schon wieder fokussiert sind, was Donald Trump macht, obwohl Donald Trump im Moment kein einziges Amt innehat. Er ist ja noch nicht mal der gewählte Kandidat. Er ist der Kandidatenbewerber mit den meisten Stimmen. Also faktisch ist der Mann nix, aber wir sind immer sehr schnell dabei, darüber zu reden. Und das ist natürlich, das ist eine philosophische Debatte, ne? Also was macht es, wenn man über ihn redet, bleibt er dann einfach mehr im Gedächtnis? Auch wenn man immer sagt, das, was er sagt, ist falsch, kriegt man dieses Wahrheitssandwich um seine schwachsinnigen Äußerungen rumgebunden oder bleibt einfach nur Trump hängen? Keine Ahnung.
Naja, also was er ja immer wieder schafft, in diesem Land geschafft hat, und das schwappt natürlich auch nach Deutschland rüber, ist eben das, was er sprachlich und visionär, dann sind wir ja wieder bei diesem Gewaltthema, möglich macht. Also wenn man über bestimmte Sachen oft genug redet, dann werden sie als Wahrheit wahrgenommen. So. Und die Vorstellung, dass es Leute gibt, die wie deine Sharon 67 Jahre alt sind und irgendwo in Tennessee leben, einen wirklich netten Eindruck machen, aber trotzdem gerne lieber im Bürgerkrieg sterben würden, als weiter in einem Land zu leben, das von Joe Biden regiert wird. Das ist ein Bild der USA, und dass die so denkt, wie sie denkt, mag was damit zu tun haben, dass sie halt sehr, sehr viel von dieser Welt hört, über die Donald Trump spricht. Wenn bei uns in Deutschland das immer wieder gesprochen wird, wird es sicherlich auch mehr Leute geben, die denken, wieso in den USA ist das doch auch möglich. So, wir Deutschen sind da sehr viel moderater und milder und mögen unsere Politiker auch gerne so ein bisschen wohltemperierter. Deswegen dauert das bei uns möglicherweise ein bisschen länger, weil wir auch ein bisschen langweiliger sind vielleicht als diese Amerikaner, die sich gerne aufregen über alles Mögliche. Aber ein anderes Beispiel für, wenn man Sachen oft genug erzählt, verfangen sie, ist ja die Geschichte mit, dass Biden ein Tatterkreis ist, der von Fäden gezogen und von Medikamenten gestützt nicht mehr in der Lage ist, geradeaus zu gehen, einen klaren Satz zu sagen oder eine Entscheidung zu treffen. Wenn man das den Leuten oft genug einredet und immer diese Bilder zeigt, wie er diese Treppe rauf oder runter stolpert oder sich an irgendeiner Stelle verhaspelt, dann glaubt man natürlich, dass dieser Mann senil ist und nicht mehr in der Lage ist, ein Land zu führen. Leute, die mit ihm zu tun haben, erzählen andere Geschichten. Aber man dringt ja nicht durch. So, und wir haben natürlich auch keine Möglichkeit, das zu überprüfen als Journalisten, muss man auch sagen. Wir kommen an Joe Biden nicht ran. Wir sehen ihn auch nur im Fernsehen. Schwierige Welt, echt schwierige Welt für Berichterstatter.
Ich finde, wir kommen an Joe Biden noch besser ran als Donald Trump. Also auch das kann man in der Doku eindrucksvoll sehen. Wir werden auch regelmäßig rausgeworfen. Ja. Wir kommen auch noch nicht mal in die Nähe.
Nochmal, um auf die Doku zu sprechen zu kommen, auch da ging es ja kurz um Sprache. Das fand ich ganz spannend. Gudrun hat sich getroffen mit Jessica Taylor, einer politischen Beobachterin in Washington, die auch so ein bisschen erklärt hat, für viele Leute ist diese Rhetorik eines Donald Trumps schon stark damit verknüpft, dass die dadurch den Eindruck haben, sie gewinnen ein kleines bisschen Freiheit zurück.
He would crash in and just say things that people only wish they could say. And I think he gave a lot of people more freedom to say things that they wouldn't dare say to people.
Also sie hat es da ganz schön auf den Punkt gebracht, finde ich. Sie meint, Trump sagt eben Sachen, von denen andere Leute sich nur wünschen, sie würden die auch sagen. Also er traut sich was.
Er setzt die Hemmschwelle weiter runter, Sachen zu sagen, die man früher aus Höflichkeit nicht gesagt hätte. Ne?
Genau.
Auch dazu gehören auch diese ganzen Schimpfwörter. Also er belegt ja jede Person, über die er spricht, noch mit einem Adjektiv. Und das war ja der Teil, wo ich gerade gesagt habe, da muss ich ganz oft googeln, weil da sind Sachen dabei, die sind so dermaßen unter der Gürtellinie. Das würde man halt jetzt einfach in Europa so nicht machen.
Ja, ja.
Also Sleepy das, Joe, ja. Bird Brain, Nikki Haley.
Ja, Bird Brain, Crooked. Crooked, genau, ja.
Ja, es sind einige Beispiele dabei und die tragen natürlich auch dazu bei, dass sich diese politische Stimmung, so wie ihr das auch schon beschrieben habt, dass sich die weiter aufheizt und das wahrscheinlich auch noch tun wird innerhalb der nächsten Monate. 7 sind es noch bis zur Wahl. Jetzt leitet ihr ja beide auch dieses ARD-Studio hier in Washington. Was heißt das denn aus eurer Sicht, diese aufgeheizte Stimmung eigentlich für unsere Arbeit als Journalisten und Journalistinnen hier?
Also ganz logistisch kann ich einfach mal einen Einblick geben. Wir haben jetzt entschieden, dass, oder alle großen Networks hier haben entschieden, Kamerateams gehen nur noch mit bewaffneter Sicherheit raus. Und hier im Team haben wir das besprochen und da sagen die Kollegen, also für sie ist es tagsüber noch okay, aber im Dunkeln möchten sie nicht mehr ohne Sicherheit rausgehen. Ich kann das verstehen. Die Kriminalitätsrate hat auch dramatisch zugenommen. Also wir müssen tatsächlich gucken, wie wir damit umgehen. Es gibt mittlerweile verschiedene Seminare, die auch angeboten werden, wie man sich auch schützt bei Civil Unrest. Wir haben tatsächlich neue Helme bestellt, neue schusssichere Westen bestellt. Also wir rüsten auf für einen Fall, von dem wir hoffen, dass er nicht eintritt. Aber wir wissen es halt einfach nicht.
Ich will das jetzt nicht kleiner reden. Also die Fälle, dass Journalisten, weil sie Journalisten sind hier in Washington DC täglich angegriffen worden sind, da fällt mir kein Fall ein. Seit dem 6. Januar. Was hier passiert, natürlich sind so Sachen wie Carjacking. In der Tat, da muss man aufpassen. Und wenn man eine Ausrüstung dabei hat, die wertvoll aussieht, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir Radioleute sind ja so ein bisschen diskreter unterwegs. Wir haben halt nur dieses Mikrofon in der Hand und sind jetzt nicht so deutlich zu erkennen, wie ihr mit dem ganzen Team. Aber keiner weiß es eben. Ne? Wenn tatsächlich so viele Leute wie Sharon67 aus Tennessee sagen, wenn Trump mich dazu aufruft, dann ziehe ich los, dann wird das nicht schön. Und es wird ja nicht weniger. Die Leute haben ja nicht aus dem 6. Januar gelernt, okay, das machen wir jetzt nicht nochmal, weil das war blöd, sondern die haben höchstens gelernt, okay, wenn wir das nächste Mal machen, dann machen wir das aber so, dass es richtig funktioniert und richtig klappt und dass wir mit dem Ergebnis nach Hause gehen, das wir haben wollten. Das ist die Sorge, die ich dann auch noch habe.
Und deswegen, also am 6. Januar sind ja Teams überrannt worden. Da ist die komplette Ausrüstung weg, alles Schrott. Die haben es gerade noch so hinter die Absperrungen geschafft. Und aus genau dem Grund will man diesmal vorbereitet sein. Mhm. Damals hat man nicht geglaubt, dass das möglich ist und passieren könnte. Jetzt hat man es erlebt und deswegen bereiten wir uns einfach diesmal vor. Wir hoffen alle nicht, dass es passiert. Aber in der Tat, nach all den Zahlen und allem, was wir gehört haben, muss man einfach leider davon ausgehen, dass sollte Joe Biden die nächste Wahl gewinnen, wird das Trump-Lager das natürlich noch viel weniger anerkennen als beim letzten Mal. Und dann müssen wir leider, so hart das klingt, mit diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen.
Ja, diese, ich nenne sie mal, anstrengende Seite der USA, die werden wir natürlich weiterhin im Blick behalten, genauso wie auch die schönen Seiten in all unseren noch kommenden Podcast-Folgen. Auch die älteren könnt ihr natürlich gerne nachhören und zwar über ndr.de/die Korrespondenten und auch in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr Gudruns Doku noch nicht gesehen haben solltet, dann empfehlen wir euch die natürlich auch. It's your stage.
Ja, die Doku heißt What the F*** USA, Trump gegen Biden und man findet sie in der ARD-Mediathek.
Wunderbar, viel Spaß beim Schauen und lieben Dank an euch, Gudrun Engel, Katrin Brandt und auch an Marius Gösel in der Technik.
Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep.
Ich habe gelesen James von Percival Everett. Und das erzählt ein Klassiker der amerikanischen Literatur neu.
Es ist schon ein ganz starker Kommentar und er dreht die amerikanische Literaturgeschichte auf links, diesen ganzen amerikanischen Mythos.
Gespräche, Debatten und Diskussionen rund um die Literatur.
So viel Ansätze. Spannende Ansätze.
Es sind die Ansätze,
oh, jetzt wird's gut, dachte ich. Und dann plätscherte es doch so ein bisschen aus.
Immer garniert mit einem Quiz.
In Finnland war Donald Duck mal verboten in den 70er Jahren. Warum?
Weil er keine Hose trägt.
Das stimmt. Und
wirklich?
Warum noch? Es gibt noch einen zweiten Grund.
Weil Grübel.
Einer literarischen Vorspeise.
Satarash. Das ist eine vegane Gemüsepfanne mit Zwiebeln, Tomaten, Paprika, Salz, Pfeffer und Vegeta.
Und einem Büchermenschen.
Katharina Kunzmann. Die hat ein Buch geschrieben, das hat schon den schönen Titel Ab ins Bett.
Wie hast du denn geschlafen?
Zur Wahrheit gehört schon auch, dass ich ein bisschen ruhiger schlafe, wenn am nächsten Tag kein Interview ansteht.
Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Jederzeit abrufbar in der ARD-Audiothek.